T3N interviewt spannende Gäste aus dem digitalen Kosmos.
Hallo und herzlich willkommen zum T3N Interview Podcast. Heute in einer Dreierrunde. Mir zugeschaltet ist Marcel Roman, unser Chefredakteur. Hallo Marcel.
Hallo Kasper.
Und Andreas Weck, unser Redakteur für die Arbeitswelt. Hallo Andreas.
Hi.
Wir sprechen heute ganz im Groben über das weite Feld der Corporate Influencer und InfluencerInnen. Also das sind Personen, die nicht für sich alleine einen Account betreuen, sondern das zum Beispiel im Namen für eine Firma machen und für diese Firma auch Content erstellen und die Reichweite des Accounts für diese Firma auch erhöhen. Und wir haben festgestellt in einer Recherche, da werden wir gleich auch noch mal ein bisschen genauer zu kommen, dass es Accounts gibt, die teilweise ein ganz rasantes Wachstum haben und auch sonst Reichweiten erzielen, die zumindest Fragen aufwerfen. Ganz konkret geht es um einen aktuellen Fall aus diesem Gebiet, nämlich um das LinkedIn-Profil von Lara-Sophie Boutour, die für die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte eben genau ein solches Corporate Influencer-Account betreibt. Andreas, für dich als allererstes, ganz knapp in wenigen Worten, worum geht es denn genau in dieser Sache? Was genau ist denn das Problem mit dem Account von Lara-Sophie Boutour?
Ja, also ob es da ein Problem gibt oder nicht, das konnten wir nie endgültig aufdecken, sage ich mal so. Aber wir haben viele Hinweise von Community-Mitgliedern, nenne ich sie jetzt mal, aus LinkedIn bekommen, die uns darauf hingewiesen haben, dass da doch ein sehr schnelles Follower-Wachstum passiert, was sehr linear abläuft. Wir haben Engagement-Raten gefunden, also externe Engagement-Raten, muss man dazu sagen, die fernab von dem sind, was man als normal einstufen würde. Wir haben viele Kommentar-Dubletten gefunden, also Kommentare, die wirklich eins zu eins den gleichen Wortlaut haben, auf die reagiert wurde, das dann im Endeffekt dazu geführt hat, dass wir so ein bisschen oder für uns eigentlich die klare These erstmal aufgestellt haben, das sieht sehr anorganisch aus, was da passiert. Und diese Indizien haben wir natürlich journalistisch einwandfrei dokumentiert. Wir haben sie einordnen lassen durch externe Stellen, auch drei unabhängige externe Stellen, und haben sie dann eben auch nochmal Deloitte und auch LinkedIn vorgelegt und haben uns da eigentlich dann eine Antwort erhofft, die es im Endeffekt aber nicht gegeben hat, was uns dann dazu veranlasst hat, einen Artikel zu veröffentlichen, der dann ja ihren Account etwas stärker in die Öffentlichkeit gehoben hat.
Mhm. Marcel, das Thema, warum haben wir uns dem überhaupt angenommen? Ich könnte jetzt mal ganz ketzerisch sagen, ja, Reichweiten bei LinkedIn, ja, schön und gut, aber warum ist das Thema wichtig?
Ja, ich kann die Frage eigentlich direkt umdrehen, Kasper, sieh es mir nach. Ich möchte vielleicht auch erstmal danke. Ich möchte vielleicht auch erstmal sagen, warum wir was die Nichtgründe dafür waren, weil wir mussten uns natürlich auch im Zuge dessen so einiges anhören, da werden wir später auch noch drauf eingehen. Mhm. Nicht zuletzt mussten wir uns sehr oft sagen lassen, dass wir auch dieses Wort, finde ich auch schon ganz furchtbar, eine Hexenjagd veranstalten, auch auf Frau Boutour selbst. Da kann ich ganz klar sagen, nein, das ist nicht so. Wir sind Journalisten und wir stellen Fragen und wir haben diese Fragen sehr deutlich gestellt, sehr dezidiert und auch mit genug Vorlauf. Konfrontation heißt das ja in einem Rechercheprozess. Also noch bevor die erste Zeile geschrieben war, haben wir über Deloitte, über LinkedIn Fragen gestellt und darauf hatten wir Antworten erwartet, die haben wir auch bekommen. Aber sie waren aus unserer Sicht nicht von ausreichender Qualität. Und das kann für uns nicht bedeuten, dass wir sagen, okay, damit ist die Frage vergessen oder die Fragen, wir hatten einige, sondern wir werden weiter Fragen stellen. Und ja, warum haben wir uns das Thema selbst angenommen? Wir sind auch bei T3N und Andreas genauso sehr viel im LinkedIn-Kosmos unterwegs. Wie er schon gesagt hat, wir hatten sehr, sehr viele Hinweise in Richtung, da stimmt was nicht. Aber auch wirklich nur erstmal, da kann etwas so nicht stimmen. Das ist auffällig. Und wie gesagt, wir haben lange recherchiert. Es hat wirklich Wochen und Monate gedauert und die Hinweise wurden immer mehr, sodass wir auch irgendwann in Redaktionskonferenzen gesagt haben, wir müssen das jetzt hier mal kontrollierter angehen und daraus auch wirklich eine offizielle Recherche beginnen. Und generell versteht sich auch T3N auch so ein bisschen in seiner Gatekeeping-Funktion, was so Authentizität, Miteinander im Businessumfeld, Startups etc. Angeht. Und da ist es uns natürlich wichtig, dass wenn uns geschrieben wird, auch von Gründern, von kleineren Unternehmen, wir stecken so viel Arbeit, so viel Workload in unsere Pflege öffentlicher LinkedIn-Accounts und sehen aber, dass wir tagtäglich überspült werden von oder übertönt werden von Accounts, deren Wachstum merkwürdig explosiv ist, dann ist das auf jeden Fall auch als Publisher wie T3N einer ist eine Aufgabe, da mal nachzuschauen, aber dann auch fair zu sein und Fragen zu stellen.
Mhm. Andreas, du hast gerade schon erzählt, wir haben den ersten Artikel veröffentlicht. Damit ging es dann ja eigentlich los. Was ist denn inhaltlich seitdem geschehen? Ich meine, es ist ja auch nicht bei dem einen Artikel geblieben, es gab ja noch einen zweiten. Erzähl doch mal, wie die Geschichte sich entwickelt hat.
Ja, also nach der ersten Veröffentlichung ist natürlich viel Aufmerksamkeit passiert. Leider in vielen Fällen eine sehr emotionale Aufmerksamkeit und nicht eine unbedingt sachliche, was dazu geführt hat, dass ich glaube, der Druck bei allen Beteiligten dann eben entsprechend hoch wurde, eben doch mal eine Analyse oder eine Untersuchung laufen zu lassen auf den Account. Das war ja das, was wir vorher eigentlich beansprucht haben. Also, dass uns da mal eine Untersuchung hingelegt wird, was nicht passiert ist, was durch den Artikel dann erst passiert ist. LinkedIn hat eine Untersuchung dann durchgeführt, die zu dem Ergebnis kam, dass es keine Unregelmäßigkeiten gibt bei Frau Boutour. Das war an sich erstmal eine gute Nachricht. Allerdings muss man sagen, auch wieder nicht, weil wir während der Untersuchung eben sehr stark festgestellt haben, dass Indizien verschwinden. Es wurden Kommentare gelöscht, es wurden auch Profile gelöscht. Wir haben das natürlich auch angesprochen. Die Leute sagt, man hat selber nichts gelöscht, man hat Profile und Kommentare gemeldet, woraufhin LinkedIn sie dann gelöscht hat. LinkedIn hat das uns so klar nicht wiedergegeben. Also man hat zwar auf den Prozess hingewiesen, auf den Meldeprozess und dass natürlich Accounts, die gemeldet werden, am Ende auch gelöscht werden, aber man hat uns nicht eindeutig gesagt, dass im Zusammenhang mit Frau Boutour Profile und Accounts gelöscht wurden. Diese ganze Gemengelage hat dann dazu geführt, dass wir natürlich auch einen Artikel geschrieben haben, in dem wir ganz klar gesagt haben, LinkedIn dementiert eine Manipulation. Allerdings mussten wir dann eben auch so transparent sein und sagen, wir durften aber nicht reingucken in die Analyse. Wir haben da keinen Einblick bekommen, was für uns sehr unbefriedigend ist. Plus, dass wir festgestellt haben, dass eben viele Indizien verschwunden sind im Laufe der Untersuchung, was auch sehr unbefriedigend war für uns. War uns das eben einfach nochmal wichtig, das im Artikel auch deutlich zu machen. Ja, wir haben jetzt ein finales Statement von LinkedIn bekommen, aber es ist, ja, ein fragwürdiges Statement.
Wir haben in unserem ersten Artikel ja auch Expertinnen und Experten zu Wort kommen lassen. Wer sind die und wieso haben wir die ausgewählt?
Ja, das ist auch so eine Frage, die ich schon öfter gehört habe in letzter Zeit, weil ich habe ja gesagt, wir haben ja auch viele emotionale Antworten und viel Feedback bekommen, was auch so ein bisschen in diese Richtung gegangen ist, dass unsere Expertinnen und Experten vermeintliche Expertinnen und Experten sind. Da muss ich einfach mal ganz klar sagen, das fand ich sehr schwierig, weil das sind Menschen, die schon sehr, sehr, sehr lange in diesem Bereich unterwegs sind. Wir haben da Britta Behrens zum Beispiel hinzugezogen. Die ist eine von wenigen zertifizierten LinkedIn-Marketing-Expertinnen, also von LinkedIn selber zertifiziert. Das heißt, ist eine Person, die, glaube ich, wie keine andere sich über Themen der Reichweite auf LinkedIn mit anderen Menschen unterhalten kann. Also sie hat da wirklich eine große Expertise. Wir haben da Selma Kujas, die sich im Bereich Personal Branding bewegt, die Führungskräfte berät, wie man Personal Brands aufsetzt. Auch schon seit vielen Jahren macht sie das. Und wir hatten da Klaus Eck, der Corporate Influencer Programme in Großunternehmen begleitet. 200 Unternehmen sind es, die er in seiner Karriere schon begleitet hat. Unter anderem Bechtle, aber auch Danone. Also Menschen, die wirklich ja Kompetenz mitbringen, Erfahrung mitbringen und, sofern ich es auch beurteilen kann, auch ein gewisses Standing in der Branche haben. Also es waren nicht irgendwelche Menschen, die ich irgendwo aufgelesen habe.
Und diese Expertinnen sind auch alle zu dem gleichen Schluss gekommen, dass mit dem Account was nicht stimmen kann, oder?
Also es sind alle Experten eigentlich unisono zu dem gleichen Schluss gekommen, dass es alles mindestens merkwürdig aussieht. Ne? Also ich habe das ja vorhin schon angesprochen, wir haben ein Followerwachstum im Bereich 1.000 bis 2.000 Follower pro Tag dokumentiert. Das passt sehr gut mit dem, was entsprechende Dienstleistungen im Internet halt anbieten. Also man kann zum Beispiel 1.000 bis 2.000 Follower einfach kaufen für wenige 100 Euro. Insofern war das ein Indiz, was wir halt auch einfach während der Dokumentation schon als ein schlüssiges Indiz empfunden haben, was wir vorlegen wollten. Wir haben aber auch dann diese Engagement-Raten uns ja angeschaut, die ganz oft im Bereich 30-40% liegen, sogar einen Ausreißer von 60% hatten. Genau, und wir haben einen Einblick auch dann nochmal in Creator Analytics bekommen von Deloitte selbst, muss man auch nochmal sagen. Da haben sie uns auch wirklich nochmal einen schönen Einblick gegeben, der aber sie jetzt auch nicht unbedingt entlastet hat. All diese Indizien habe ich den Expertinnen und Experten vorgelegt und sie sind alle zu dem gleichen Schluss gekommen, das sieht nicht organisch aus.
Ein Punkt, den du schon angerissen hast vorhin, aber ich will noch mal ganz kurz darauf eingehen. Wie sind wir denn auf die Beteiligten zugegangen? Haben wir die denn angesprochen? Haben wir mit denen geredet? Haben wir denen unsere Erkenntnisse vorgelegt?
Ja, genau. Also wir sind da ganz standardmäßig vorgegangen, sag ich jetzt mal so. Ich kann ja mal ganz von vorne anfangen. Also ich persönlich habe so die ersten Hinweise aus der Community so im Ende November, Anfang Dezember bekommen und habe dann selber erstmal losgelegt und habe mal geguckt, was da los ist. Also ich bin da jetzt nicht jeden Tag und auch nicht jede Stunde drauf gewesen. Am Anfang eher immer so alle 2 Tage habe ich mal geschaut und dann habe ich mir auch mal nur die Postings angeguckt oder auch mal nur das Followerwachstum angeguckt. Mit der Zeit habe ich aber bemerkt, was die Community da anprangert. Also ich habe es dann selber, das Gefühl ist in mir dann auch etwas gewachsen, ne, dass da irgendwas nicht rund läuft. Und habe dann halt angefangen, wie gesagt, das zu dokumentieren und bin dann mit diesen ganzen Screenshots und Tabellen, die ich dann gepflegt habe, an die Expertinnen und Experten herangetreten. Also ich habe sie angeschrieben und habe sie um eine Einschätzung gebeten. Na, und diese ganzen Sachen haben nachher eigentlich so ein bisschen den Artikel ja dann auch gefüttert. Na, also meine eigenen Beobachtungen plus die Einschätzung der Menschen plus die Statements, die wir natürlich fairerweise auch von Deloitte und auch von LinkedIn vor der Veröffentlichung eingeholt haben.
Ja, Marcel, wir haben es gerade schon ein bisschen, es gibt auch einen Grund, warum ich zwei dieser Punkte gerade nochmal so explizit nachgefragt habe, denn es gab danach, nach dem ersten Artikel, ich nenne es mal eine Debatte, unter anderem vor allem bei LinkedIn, bei der uns auch dann viele Dinge vorgeworfen wurden, die auch weit über das Sachliche hinausgingen. Wie hast du die ersten Stunden, Tage und Wochen nach dem ersten Artikel wahrgenommen?
Ja, also tatsächlich, man muss sich natürlich als Publizist schon bewusst sein, und das waren wir auch, dass das, was man da aussendet, Effekte haben wird, verschiedener Art, und nicht jeden kann man vorhersehen oder planen. Das soll auch nicht so sein in der Debattenkultur. Und natürlich, man hat gewisse Dinge getan, die man im Journalismus immer tut. Man checkt die Recherche, man holt sich juristischen Beistand und will natürlich abgesichert sein, wenn man mit sowas rausgeht, weil man natürlich weiß, wie immer bei kritischen Fragen auch, das wird nicht jedem gefallen. Ich kann also nicht sagen, dass wir nichts davon erwartet haben. Aber es gab schon einige Dinge, die wirklich verblüffend waren. Und ich weiß, eine Kollegin, also man kann das ja alles auch noch nachlesen unter den Postings, auch von Andreas Weck selbst. Da hat eine Expertin auch auf dem Gebiet der Publizistik und des Journalismus auch ganz klar am Ende eines sehr wütenden, langen Beitragsverlaufs geschrieben: Ich glaube, hier wurde Journalismus nicht verstanden. Und ich bin leider auch der Auffassung, wenn ich mir das heute im Gesamtbild oder im vorläufigen Gesamtbild ansehe, da ist so 80% Zuspruch, die sagen, jo, gutes Thema und gut, dass ihr mal darüber redet. Uns sind auch Dinge aufgefallen und wir haben auch wirklich unglaublich viel Zuspruch bekommen. Also auch von hochrangigen Konzernmitgliedern, kurioserweise auch aus dem Deloitte-Umfeld selbst, was einen auch sehr verblüffend zurücklässt, ITler, Analysten, Juristen und auch sehr viele andere Medien, die gesagt haben, das ist absolut richtig, dieses Themenfeld hier aufzumachen und auch in der Darbietung. Jetzt ist es aber so, als Journalist darf man jetzt nicht nur, weil eine Menge applaudiert, hat man automatisch recht, überhaupt nicht. Und wir sind auch oft sehr selbstkritisch da in die Retro gegangen sozusagen, haben gesagt, ist das jetzt so okay? Waren aber auch immer wieder der Auffassung, dass die Gangart absolut richtig ist. Ich möchte vielleicht auf ein paar spezifische Dinge da auch eingehen. In dem ersten Text, weil ich orientiere das jetzt wirklich mal an den Hauptvorwürfen, wie sie uns dargelegt wurden. In dem ersten Text, den Andreas Weck geschrieben hat, steht ganz klar drin, dass es keine Beweise gibt und dass wir Frau Boutour in keiner Weise verurteilen oder vorverurteilen. Darüber hinaus, weiß ich, hat Andreas selbst auf seinem eigenen LinkedIn-Account, der auch eine gewisse Followerschaft auf sich zieht, ganz klar nochmal in einem Posting deutlich Stellung genommen und gesagt, dass wir in keiner Weise sagen, das ist so, sondern dass wir Fragezeichen haben, die durch, tut mir leid, halbgare Antworten nicht verschwunden sind. Ne, also und diese Fragezeichen sind weiter präsent bis zum heutigen Tage. Auch haben wir im Ursprungstext ganz klar gezeigt, dass es mehrere Szenarien geben könnte. Wir haben sogar das Szenario aufgemacht, dass Frau Boutour selbst Opfer von Fake-Profilen sein könnte. Haben es also komplett werteneutral aufgeschrieben. Es zeigt sich nun leider, und das ist ein Problem, das man schwer vermeiden kann, dass nicht alle offenbar, die sich an der Debatte beteiligt haben, sogar den kompletten Text gelesen haben. Ja, das kam auch öfters mal zum Tragen in diesen Kommentaren. Und ja, dann gibt's halt verschiedene Dinge, Kritik, Leute, die auch sehr wortgewaltig dann natürlich antworten in den Kommentaren. Ich habe sehr viel gelesen, was in Großbuchstaben geschrieben war, wo ich mich dann auch frage, welche Art der Debattenkultur fördern wir jetzt hier? Soll ich mich jetzt angeschrien fühlen als T3N? Was soll das? Und du hast auch gesehen, also man kennt ja so ein bisschen die rhetorischen Strategien der Leute auch im sozialen im Social Media Netzwerk. Leute beteiligen sich auch an der Debatte, weil sie sich dort natürlich mit beteiligen wollen zwecks der eigenen Reichweite. Viele Leute haben ihre eigenen Analysen dann dagegen gelegt, die aber auch gleichermaßen nur auf der Betrachtungsebene waren. Ne? Also niemand konnte tatsächlich in irgendeiner Weise diese Indizien entkräften. Ja, es wurde viel behauptet, dass man sie entkräften kann. Einige haben sogar nachgegeben. Es gab diese Löschungsaktionen, also, und dann wurde trotzdem diese Gegenposition weiter artikuliert. Also da gab es auch durchaus Diskussionsteilnehmer, die wollten sich nicht mit uns ins Benehmen setzen. Dann gab es aber noch eine ganz andere Ebene, und dann, da wird es nicht nur publizistisch und juristisch schwierig, das ist auch, finde ich, absolut stilfrei. Und da, ich finde auch, die Protagonisten haben sich da auch absolut keinen Gefallen getan, weil natürlich auch wir sowas dokumentieren, wenn unser Logo geklaut wird, wenn Fake-Zitat-Kacheln ausgesendet werden, wo dann drin steht, dass T3N einen Betrug entlarvt hätte. Also der Ausgangsvorwurf, das muss ich vielleicht auch noch anbeigeben, war, dass wir, warum habt ihr nur sie genommen? Warum stellt ihr sie mit dem Bild ins Netz? Die Frage ist legitim und der haben wir uns auch gestellt. Denn wir haben gesagt, dass das eine Person ist, die als Corporate Influencer, die erste Deutschlands dieser Art, sie verwendet ihr Tagwerk darauf, sich in die allererste Reihe zu stellen, in den Fokus des Spotlights, maximale Prominenz für ein renommiertes Unternehmen, was Deloitte ist, absolut. Und da ist eine Jobposition geschaffen worden, wo Person und Funktion komplett übereingehen. Das heißt, wenn wir über dieses Produkt reden, das sie anbietet, diesen Service fürs Unternehmen, diese Dienstleistung am Unternehmen, im Sinne des Unternehmens, reden wir automatisch über die Person, denn diese Person ist ein Corporate Influencer und er hat ein Gesicht und einen Namen und deshalb müssen wir das tun. Auch gehen wir nicht hin und sagen, wir nehmen jetzt noch drei andere, damit das nicht so zentral auf eine Person einwirkt, weil diese Recherche muss vorbehaltsfrei sein und wir würden sofort zu Leuten gehen, denen wir so ein bisschen diese ganze Causa umstülpen. Ja, das kann überhaupt nicht mehr vorbehaltsfrei sein, so wie wir es in dieser Situation bis heute tun.
Und da würde ich vielleicht noch eine Sache auch noch mal ganz kurz ergänzen und auch noch mal die Frage, welche Rolle da auch Deloitte eben auch noch mal gespielt hat, die finde ich auch wichtig, weil wir müssen uns ja darüber bewusst sein, dass sie nicht nur Spokesperson für Deloitte ist, sondern Deloitte auch ein Wirtschaftsprüfer ist, der ein hohes Maß an Vertrauen in der Öffentlichkeit genießen muss, um seine Arbeit auch vernünftig zu tun. Ja, also da kamen viele Sachen zusammen, die dann im Endeffekt dazu geführt haben, dass dieser Account eben durch uns und eben durch auch Expertinnen und Experten und dann später auch durch LinkedIn einfach untersucht werden musste. Na, das ist mir auch immer noch mal ganz wichtig zu sagen, weil Hexenjagd ist ein absolut falscher Begriff.
Genau, und das ist der Punkt, der dann wirklich am Ende einer langen Kette von Ereignissen statt. Es gab innerhalb mehrerer Tage entbrannte dann bei einigen Personen wirklich dieser Spirit, uns ja auch, ja, also zu, man las daraus, dass hier zum Gegenschlag ausgeholt werden soll. Und wir haben immer gesagt, ihr dürft das bitte nicht als Schlag verstehen. Macht euch mal bitte von eurer eigenen Aggressivität, dieser ständigen, latenten Aggressivität frei. Wir führen ja einen Diskurs und wir haben unangenehme Fragen, das sehen wir ein, aber wir wollen niemandem schaden. Es gab Dinge, die wir dort gelesen haben, also da kann man auch nicht mehr drüber schmunzeln. T3N hat was gegen Frauen. T3N hat etwas gegen blonde Frauen und erst recht hat T3N etwas gegen blonde Frauen, die Erfolg haben. Und wir sind neidisch auf Frau Bouturen, die ihren Erfolg, nichts davon hat irgendeine Relevanz. Das ist absolut absurd. Ja, wir haben nichts davon, Frau Boutour jetzt hier zu schaden und wir wollen das auch nicht. Ja, wir waren auch die Ersten, die gesagt haben, wenn es heißt, das stimmt alles nicht. Das war in der Kommunikation mit Deloitte übrigens auch mal für unsere Hörer von vornherein das Commitment. Wir werden alles, was Teil dieser Untersuchung ist, was uns zurückgegeben wird, werden wir komplett ohne irgendwelche Kuratierung aussenden. Ja, wir werden auch die Gegenstimmen zu Wort kommen lassen. Und die Kür war halt damit dann erreicht, auch für mich persönlich, wo ich dann gesagt habe, okay, das geht jetzt hier wirklich nicht, dass dann halt Fake-Zitat-Kacheln im Netz bewusst eingestellt wurden, wo auch als Beispiel oder als Vergleich Hetze gegen Ausländer angeführt wurde, ja, dass wir etwas tun, was einem ähnlichen Stil unterliegt. Das können wir nicht hinnehmen, das werden wir nicht hinnehmen. Und das war das pure Dagegenwettern. Und das hat die Community Gott sei Dank aber auch klar so registriert, dass sich die betroffenen Personen da selbst auch gar keinen Gefallen mitgetan haben.
Mhm. Ja, also ich muss auch sagen, es gab halt, also da auch nochmal Daumen hoch für die Community. Also da gab es wirklich sehr viele, die da auch nach vorne gegangen sind und da auch irgendwie verteidigende Worte gefunden haben oder auch dann diese eine Person, die diese Zitatkacheln da erstellt hat, eben auch nochmal der Person das eben auch nochmal bewusst gemacht haben, dass da auch Grenzen überschritten werden. Da war ich selber auch sehr überrascht. Also ich würde jetzt so von meinem Empfinden sagen, so es waren so 80% waren sehr sachlich und vernünftig unterwegs in der Diskussion, 20% waren es eher nicht und ohne jetzt konkret Namen nennen zu wollen, aber diese 20% waren meistens Menschen, die entweder aus dem engeren Freundeskreis gestammt sind oder stammten so oder in dem Influencer-Business selber unterwegs sind und da wahrscheinlich auch irgendwo mit partizipieren an so einem Erfolg einer Corporate-Influencerin.
Man muss an der Stelle aber auch sagen, ne, das gehört auch mal zur Wahrheit dazu. Also Frau Boutour hat einen riesengroßen Freundeskreis, habe ich festgestellt. Also da sind so viele innigste Freunde, die ihr dabei kamen. Paradoxerweise hat auch ihr engeres Umfeld uns teilweise auch überschüttet mit Hinweisen, die vielleicht nicht in ihrem Sinne sind. Also wir haben so viel an Screenshots, an Nachrichtenverläufen etc. erhalten, die wir auch nicht ausgesandt haben oder aussenden werden, weil das auch, da ist halt auch wieder die Stilfrage, ne? Aber da wundert man sich dann doch auch schon, wer wem wann wie in welchem Maße beispringt und man hinterfragt schon die Motivation solcher Aktionen in die eine oder andere Richtung. Also wir haben so viel bekommen, auch von ihrem Umfeld oder derer, die sich als ihr Umfeld ausgeben, wo wir dann auch gesagt haben, ja, okay, ist registriert, aber es gibt auch ein paar Grundregeln und die halten wir ein, ne? Also wie gesagt, nochmal ganz deutlich und mit klarem Ausrufezeichen, es ist nicht unsere Intention, Frau Boutour zu schaden. Sie hat eine Funktion, deren Inhalt wir in Teilen hinterfragen kritisch. Aber wir wünschen ja allen Erfolg. Wir haben nichts vom Gegenteil. Und auch muss an der Stelle gesagt sein, Deloitte ist ein super seriöses Unternehmen, was international agiert und für absolute Vertrauenswürdigkeit und Authentizität steht. Eben deshalb ist dieser Diskurs so wichtig. Das ist Journalismus.
Er ist ja auch so wichtig, weil sie ja bei Weitem nicht die einzige Corporate Influencerin ist und das System dahinter ja Vor- und Nachteile hat. Also ein Vorteil ist ja, dass man über die Persönlichkeit eben so eine Account-Reichweite ja aufbauen kann. Der Nachteil ist halt eben, dass das auch über diese Persönlichkeit dann halt auch läuft. Und deswegen ist der Fall ja auch exemplarisch für viele andere Dinge, die dann mit diesem ganzen System irgendwie zusammenhängen.
Ja. Und ich möchte an der Stelle vielleicht noch eine Sache dazu sagen. Es wurde auch viel kritisiert und auch diese Kritik lassen wir absolut gelten, was das jetzt mit Frau Boutour vielleicht persönlich macht, dass das natürlich mit Sicherheit unangenehme Dinge sind, die sie da lesen musste, weil das ist ja nicht im Sinne des eigenen Geschäftsmodells sozusagen. Das registrieren wir, wohl aber sagen wir auch, ne, wie schon erwähnt, sie kommt da mit ihrer Funktion komplett als Person überein. Man muss aber auch sagen, dass auch, also man hat nicht nur versucht, unseren Quellen öffentlich die Sachkenntnis abzuqualifizieren, man hat versucht, sie wirklich wirklich schon zu diffamieren. Man hat auch Druck und Angstgefühle erzeugt und das finde ich einfach absolut unredlich, sowas zu tun, sowas so öffentlich zu artikulieren und Menschen damit auch zu schaden. Damit haben diese Leute, die uns das vorgeworfen haben, im Endeffekt das selber an anderer Stelle genau so getan.
Ja, also das habe ich auch eigentlich als sehr schockierend empfunden, dass da sehr viel Druck auf meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner auch ausgeübt wurde. Ich weiß von Klaus Eck und auch von Selma Kujas, dass sie unmittelbar nach der Veröffentlichung des ersten Artikels von tausenden Bots unterlaufen wurden. Also Frau Kujas selber hat, glaube ich, 1000 Profile gemeldet über Nacht. Also ihrer Aussage nach, ich habe das nicht nachgezählt, aber es sollen wohl sehr viele gewesen sein, so viele, dass sie nachher wohl auch keine weiteren Profile melden konnte und deswegen damit jetzt auch mit LinkedIn wohl in Kontakt ist, dass man da sie wieder sozusagen auf den Punkt Null wiederbringt. Auch Klaus Eck hat mir das gespiegelt, dass er da sehr viel Community Management bei sich selber auf der Seite dann betreiben musste, Accounts blockieren musste, Fake-Kommentare dann selber eigenhändig auch gelöscht hat, weil er gesagt hat, er will mit sowas eigentlich gar nichts zu tun haben. Also es sind ja dann auch, also es ist ja auch die harte Währung, ne, im Influencer-Business, das Vertrauen, die Authentizität und auch natürlich die Integrität und dann selber, sage ich mal, so eine Attacke abzubekommen, um die Menschen zu diskreditieren, ja, und zu sagen, hey, bei euch läuft es doch auch nicht anders. Ihr habt doch selber unzählige Bots auf den Kommentaren. Das ist schon echt schwierig.
Apropos, wo du es gerade gesagt hast, harte Währung, das war auch ein sehr interessanter Vorwurf, der an uns gemacht wurde, sehr häufig sogar. Also eine so der Top-Gegenvorwürfe, die man uns da versucht hat, darzubieten war, ihr wollt ja jetzt auch auf den, wie wurde das einmal gesagt, auf den Boutour-Zug aufspringen, wir wollen uns an ihrer Reichweite und der Strahlkraft des Themas jetzt hier irgendwie bereichern. Also ich kann an der Stelle die offizielle Aussage treffen, der Text war nie Teil eines Paid-Modells oder die Texte, wir haben damit keine Magazinschwerpunkte verkauft, wir haben damit keinen Erlös generiert. Und was für mich auch ein großer Indikator dafür ist, dass die Leute einfach die Texte nicht lesen oder sich auch wirklich die Inhalte nicht in Gänze zuführen, sondern vielleicht auch zu schnell eine Meinung haben. Gott sei Dank die Minderheit. Das zeigt einfach auch, wie der Text in der Reichweite. Wir haben ja Dashboards, wir haben ja Metriken, die wir zählen und beobachten. Da war dieser Text nie ein Thema und sollte es nie sein. Das war ein Community-Thema. Das war ein Community-Service auch, um den Leuten zu sagen, wenn einer hinguckt, dann Menschen wie wir, die das beruflich machen. Und das soll es auch sein. Wir haben davon nichts.
Also da auch nochmal ganz klar gesagt, das muss ich eben auch nochmal sagen, das war ein Bubble-Thema, ne, am Ende. Ja. Also es ist nicht nur ein Influencer-Thema, sondern es ist auch noch ein LinkedIn-Influencer-Thema. Also die Bubble wird immer kleiner, ja. Ja. Ich sag mal, ich kann ja mal einen Einblick geben, was eine News ist, die klickstark ist. Das ist vielleicht, wenn sich Elon Musk und Mark Zuckerberg in einem Käfig treffen wollen, um sich zu prügeln. Das bringt vielleicht Klicks auf eine Seite, aber sicherlich nicht die Account-Aktivitäten einer LinkedIn-Influencerin. Ganz sicher nicht.
Ja. Okay, lasst uns mal von der Debattenkultur zum aktuellen Stand nochmal kommen. Andreas, ein Artikel, zwei Artikel, Debatte bei LinkedIn, was ist denn so der aktuelle Stand? Wie ist der Stand der Debatte? Was sind die aktuellen Erkenntnisse?
Also ich kann zumindest schon mal sagen, dass sich die Gemüter alle wieder ein bisschen beruhigt haben, was auch sehr schön ist, weil wir jetzt auch wieder in eine sachliche Diskussionen kommen. Und was ich auch festgestellt habe, ist, dass sich jetzt auch immer mehr Dritte jetzt auch so ein bisschen einklinken, die auch eine Stimme haben in der Branche und die jetzt auch eigene Analysen so ein bisschen an den Start bringen. Ich kann da jetzt mal eine ganz, ganz frische Analyse nochmal ins Feld führen. Das ist eine von Favicon. Favicon hat sich den Account auch mal angeschaut und hat ihn auch als verdächtig eingestuft. Ich habe da auch ein Statement angefragt von dem CEO, was das genau bedeutet, dass sie als verdächtig eingestuft wurde. Das kann ich auch mal vorlesen. Das ist, glaube ich, besser, wenn ich das nicht aus dem Gedächtnis sage. Das sind immer so Sachen, die sollte man sehr konkret wiedergeben. Also der Favicon-CEO hat gesagt, Zitat Anfang, sie wurde im globalen Ranking mit minus 30 Punkten abgestraft, wo sie eigentlich in den Top 10 sein sollte. Wir haben aber eine neue Strafe für verdächtiges Verhalten für einige Profile eingeführt, die wir trotz sehr hohem Engagement zwar nicht in Pots gefunden haben, aber nachdem wir uns die Follower angesehen haben, die sich da engagieren, ist dort eindeutig etwas nicht in Ordnung. Dazu zählt unter anderem, dass es kein Engagement von Influencern gibt und dass es eine sehr niedrige Qualität der Kommentare gibt. Mit einer Punktzahl von 70 bleibt sie dennoch in der deutschen Spitzengruppe, da es dort weniger Konkurrenz gibt. Ja, also Zitat Ende. Wir merken halt, die Fragen, die wir gestellt haben, die sind nach wie vor nicht beantwortet. Wir merken halt, die Community ist nach wie vor sehr interessiert an einer Weiterführung der Debatte. Das finde ich auch ganz gut, weil ich auch sagen muss, also wie wir ja selber gesagt haben am Anfang, wir sind nicht so ganz zufrieden gewesen mit dem Ausgang. Und ich denke, da wird auch noch ein bisschen mehr kommen in der nächsten Zeit. Also nicht nur jetzt vielleicht von uns oder von anderen Medien oder von Favicon. Ich bin mir da sehr sicher, dass da auch andere Branchenmitglieder sich damit genauer beschäftigen werden. Und vielleicht auch nicht nur mit ihr, sondern auch mit anderen Profilen, ne? Denn das ist auch wichtig. Es geht nicht nur um Lara Sophie Boutour in der Angelegenheit. Es geht viele andere Accounts, die sich da auch verdächtig machen.
Das ist in der Tat ein sehr, sehr gutes Stichwort, ne? Also das hier ist kein, auch wenn es jetzt damit begonnen hat, aber das ist kein reines Boutour-Thema oder Deloitte-Thema. Es ist ein Beispiel, wo es Fragen gibt. Nochmal. Und kein Beispiel, wo es bewiesen ist, das. Aber es ist definitiv ein relevantes Thema, denn wir müssen uns natürlich auch angucken, und das ist auch im Fokus unserer Betrachtung, wie geht's mit LinkedIn weiter, ne? Also hat man denn als Startup, als Gründer, als jemand, der von Null anfängt, die Möglichkeit, sich dort authentisch zu formieren, zu vernetzen und mitzuteilen. Oder eben das, was halt viele uns auch spiegeln. Viele Community-Mitglieder bei LinkedIn sagen, ich habe hier keine Chance. Ich werde überbrüllt, ich werde nicht gesehen. Ich kann eigentlich machen, was ich will. Ich arbeite bis zur Erschöpfung daran, eine Wahrnehmung zu kreieren und es funktioniert nicht. Klar gibt es strategische Herangehensweisen, wie man es besser machen kann. Aber die Leute fühlen sich quasi aufs Abstellgleis gestellt. Ja, und da muss man einfach schauen, und das muss eine Community spiegeln, ob es hier mit fairen Mitteln zugeht, ob es hier, ob jeder die gleichen Chancen hat. Ja, denn das ist das, wofür die Leute zu LinkedIn gekommen sind. Und LinkedIn ist ein wunderbares Tool, um sich im Business-Kontext mitzuteilen. Ja, und LinkedIn hat, und das können wir ja auch nicht von der Hand weisen, sehr viele Probleme auf verschiedenen Ebenen. Und ich sehe das echt als Teil davon, dass wir sicherstellen müssen, dass Leute, die eben nicht diesen riesen Konzern-Background haben und nicht dieses Renommee schon mitnehmen wie einen Rucksack, dass die auch die Chance haben, dort zu wirken. Das sollte der Anspruch sein.
Ja. Das ist tatsächlich schon ein sehr schönes Schlusswort gewesen, Marcel.
Ja, echt?
Ja, ich fand's gut.
Okay. Das war auch nicht geskriptet. Ich
verspreche. Nein, alles hier war nicht geskriptet. Das können wir auch gleich nochmal sagen. Ich bedanke mich bei euch beiden für die Einblicke in eure Arbeit und das Thema, was ja eine wilde Debatte ausgelöst hat. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern und Zuhörern, dass ihr bis hierher zu Ende durchgehört habt. Das ist ja auch, wir hatten ja gerade drüber gesprochen, auch leider nicht immer so der Teil. Und für alle anderen, wir hören uns nächste Woche wieder mit einem ganz anderen Thema. Bis dahin, macht es gut. Tschüss.